Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die CDU ist dabei, sich praktisch von der Wehrpflicht zu verabschieden. Auf der Präsidiumssitzung in Berlin gab es heute eine breite Unterstützung für die Pläne von Verteidigungsminister zu Guttenberg, die Wehrpflicht auszusetzen. Die Klausurtagung wurde aber auch von der Debatte über das Profil der Partei bestimmt. Vorwürfe, dass Konservative käme in der CDU zu kurz, wurden zurückgewiesen.
Der Protest ist zwar klein, aber deutlich. Vor dem Konrad-Adenauer-Haus demonstrieren Mitglieder der Jungen Union für ein konservativeres Profil der Partei. Ihr Credo, wenn Christen nicht mehr CDU wählen, wird hier bald Bürofläche frei. Die CDU-Spitze versucht abzuwiegeln.
Wir sind eine Volkspartei der Mitte mit drei großen Strömungen, der Konservativen, der Sozialen und der Liberalen. Und alle drei sind gleichermaßen wichtig.
Das Rezept einer Volkspartei besteht, dass sie an allen Flügeln Mitglieder hat. Und das ist auch in der CDU der Fall.
Sie hatte die neuerliche Diskussion um das Profil der CDU wieder mächtig angeheizt. Vertriebenenchefin Erika Steinbach. Sie sieht sich als Konservative in der Partei isoliert. Andere befürchten ebenfalls einen Zerfall des konservativen Flügels der Union.
Man muss sich eigentlich über viele Fragen, die bisher unbeantwortet sind, Sorgen machen. Dazu gehört in der Tat auch das konservative Profil der Union. Die Union ist ohne die konservative Wurzel nicht denkbar.
Mitten im Ringen um mehr konservatives Profil plädiert die CDU-Spitze für eine Aussetzung der Wehrpflicht, eigentlich ein Markenzeichen der Union. Die endgültige Entscheidung darüber soll auf den Parteitagen von CSU und CDU bis Mitte November fallen.
Seit der Bundestagswahl, so Meinungsforscher, hat sich ein Drittel der Wähler aus dem Lager der Union verabschiedet. Viele in der CDU sind unzufrieden und führen den Verlust an Zustimmung auf das mangelnde konservative Profil zurück. Wenn sich die Umfragen nicht bessern, befürchten CDU-Mitglieder, steht der Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel ein schwerer Parteitag bevor.
Mehr zur Diskussion über die Ausrichtung der CDU finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die SPD will den scheidenden Bundesbankvorstand Sarrazin aus der Partei ausschließen. Das hat der Vorstand heute nahezu einstimmig beschlossen. Die umstrittenen Thesen Sarrazins seien mit sozialdemokratischen Überzeugungen nicht vereinbar, so SPD-Chef Gabriel zur Begründung. Um den Parteiausschluss zu erreichen, hat die SPD als ersten Schritt ein Parteiordnungsverfahren eingeleitet.
Nun steht es also fest, die SPD will Thilo Sarrazin aus der Partei werfen. Die Generalsekretärin verkündete heute diese Entscheidung und verteidigte sie gegen viele Anhänger Sarrazins, auch an der eigenen Parteibasis.
Natürlich gehen diese Debatten sowohl in der Gesellschaft, in den Medien, auch teilweise in der eigenen Partei nicht an den Parteivorstandsmitgliedern vorbei. Wir haben darüber auch heute ganz offen miteinander geredet. Aber wir haben trotzdem am Ende diesen Beschluss nochmal bestätigt, weil wir glauben, dass es gute Gründe gibt, dieses Parteiordnungsverfahren einzuleiten.
Mit diesem Buch hatte der ehemalige Finanzsenator eine Debatte über Integrationsprobleme losgetreten, die längst überfällig war. Und deshalb reißen es ihm seine Leser noch immer aus den Händen. Doch mit seinen Aussagen, alle Juden etwa teilten ein bestimmtes Gen, habe der Autor, so die Partei, jeden sachlichen Diskussionsrahmen gesprengt. Der öffentliche Druck wuchs. Sarrazin trat zurück von seinem Amt als Bundesbankvorstand, aber in der SPD will er bleiben. Am Ende trugen auch diejenigen SPD-Politiker den Beschluss mit, die einem Parteiausschluss lange skeptisch gegenüberstanden.
Er wirkt immer bürokratisch und da kann man immer sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit oder sowas. Und es erlaubt demjenigen, der Gegenstand davon ist, über Monate lang sich so darzustellen, als sei er ein Märtyrer. Thilo Sarrazin ist vieles, aber ein Märtyrer ist er ganz bestimmt nicht.
Bis zu einem Jahr kann das Parteiausschlussverfahren dauern. Der Fall Sarrazin wird die SPD also noch eine Weile beschäftigen.
Die Annahme der türkischen Verfassungsreform wird international begrüßt. US-Präsident Obama sagte, die hohe Beteiligung zeige, wie lebendig die türkische Demokratie sei. Die EU-Kommission sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Bei der Abstimmung hatten sich 58% der Wähler dafür ausgesprochen, den Einfluss des Militärs einzuschränken und die Bürgerrechte zu stärken.
Heute Vormittag wagen türkische Bürgerrechtler etwas bis gestern noch Undenkbares. Sie zeigen die Putschgeneräle des Jahres 1980 an. Wegen systematischer Folter und Tötung von Menschen, Freiheitsberaubung und mehr. Durch das Verfassungsreferendum verlieren die Putschisten ihre Unangreifbarkeit. Die jüngste türkische Geschichte kann nun juristisch aufgearbeitet werden. Ein Sieg für die Demokratie und die Nation hat gewonnen, so titeln heute die regierungsnahen Zeitungen in der Türkei. Auch europäische Politiker äußern sich positiv.
Das ist ein Zeichen, dass die Türkei fest entschlossen ist, auch den Reformprozess nach innen fortzusetzen. Und das zeigt auch, dass die Blickrichtung der Türkei in Richtung Europa ist.
Türkische Juristen fürchten jedoch, dass sie unter den Einfluss der religiös orientierten Regierungspartei geraten. Wir hätten uns gewünscht, dass der Rechtsstaat nicht beschnitten und die Unabhängigkeit der Justiz gewährleistet wird. Davon sind wir heute weiter entfernt als gestern. Durch das Referendum verliert die Militärjustiz an Bedeutung und die Zusammensetzung des Verfassungsgerichtes wird neu geregelt. Die Parlamentsmehrheit wird künftig mitbestimmen.
Die Türkei ist demokratischer geworden und Ministerpräsident Erdogan hat Einfluss auf den Justizapparat gewonnen. Es wird nun darauf ankommen, wie die neue Verfassung angewandt wird, damit sich das Land nicht noch weiter polarisiert.
Die deutsche Wirtschaft wächst nach Einschätzung der EU-Kommission schneller als gedacht. Die Behörde hat ihre Prognose für das laufende Jahr von 1,2 auf 3,4% nahezu verdreifacht. Nach dem EU-Gutachten wachsen die 27 EU-Staaten insgesamt nur etwa halb so stark wie Deutschland. Einzig Polen werde ein ähnliches Wirtschaftswachstum erreichen, so die Kommission. Die Abwahl von Duisburgs Oberbürgermeister Sauerland ist gescheitert. Der Antrag von SPD, FDP und Linken erhielt im Stadtrat nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit. Ihre Fraktionen fordern, dass Sauerland die politische Verantwortung für das Unglück bei der Love Parade übernimmt. Während einer Massenpanik bei der Veranstaltung waren Ende Juli 21 Menschen getötet worden, mehr als 500 wurden verletzt. Sauerland lehnt einen Rücktritt mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen bislang ab.
Der künftige Bischof von Augsburg, Starsa, hat heute zum ersten Mal offiziell sein neues Bistum besucht. Der 66-Jährige betete am Nachmittag im Dom mit Gläubigen und sprach ein Grußwort. Der bisherige Görlitzer Bischof soll Ende Oktober in sein neues Amt in Augsburg eingeführt werden. Im Juli diesen Jahres war sein Vorgänger Mixer zurückgetreten. Ihm wurde vorgeworfen, Heimkinder geschlagen zu haben.
Vertreter der katholischen Kirche in Belgien haben sich bestürzt über das Ausmaß des Missbrauchsskandals in ihren Einrichtungen gezeigt. Als Konsequenz planen sie ein Zentrum, das gemeinsam mit den Justizbehörden Missbrauchsvorwürfe überprüfen soll. Eine unabhängige Kommission war zu dem Ergebnis gekommen, dass katholische geistliche Lehrer und Jugendbetreuer über Jahrzehnte hinweg Hunderte von Kindern und Jugendlichen sexuell missbraucht haben.
Nun endlich findet auch Belgiens Amtskirche Worte. Wut und Ohnmacht empfinde man, sagt ihr führender Bischof. Die Berichte über den Missbrauch von Kindern in kirchlichen Einrichtungen hätten ihn erschaudern lassen. Wir können Ihnen versichern, dass diese Vielzahl tiefgreifender Geschehnisse uns alle schmerzhaft berührt, sagt der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Allerdings auch, aus so einer umfassenden Krise gibt es keinen leichten Ausweg. Die Bischöfe wollen jetzt eine Einrichtung schaffen, die den Opfern beistehen soll. Wie, ist allerdings offen. In Belgien erinnert das alles an Dutroux, aber die Zahl der Geschädigten ist jetzt viel höher. Fast 500 Opfer ermittelte eine unabhängige Kommission. Das jüngste war 2 Jahre alt, mindestens 13 haben Selbstmord begangen. Die Kirche hat geschwiegen, offenbar auch vertuscht. Selbst dem früheren Brüsseler Kardinal, dem Geistlichen des Königshofes, wird dies vorgeworfen und bisher hat niemand widersprochen. Auch deshalb wollen viele Opfer nicht, dass die Aufarbeitung dieser Affäre jetzt allein Sache der Kirche bleibt. Wir wollen, dass die Täter nicht versetzt werden, wir wollen ihnen nicht vergeben, wir wollen, dass sie bestraft werden, so wie jeder, der ein Verbrechen begeht. Gut 90 Täter sind bisher bekannt, aber ihre Taten sind verjährt, nicht zuletzt, weil die Kirche so lange weggesehen hat. Deren heutige Erschütterung ist deutlich, aber um Entschuldigung hat sie die Opfer nicht gebeten. Und offen lässt sie auch, wie sie künftig dem Missbrauch von Kindern besser vorbeugen will.
Mit der Verlesung der Anklage ist vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen ARD-Wettermoderator Kachelmann fortgesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine langjährige Freundin bedroht und vergewaltigt zu haben. Kachelmann bestreitet das. Sein Verteidiger kritisierte Pläne des Gerichts, vor dem mutmaßlichen Opfer zunächst andere ehemalige Freundinnen des Angeklagten zu vernehmen.
Die Einlasskontrollen am Landgericht Mannheim zum Kachelmann-Prozess, sie reichen jedem Terrorismusprozess zur Ehre. Die Angst der Mannheimer Justiz vor den Medien.
Das war ja auch die Bitte des Gerichts, dass nicht irgendwelche Kommunikationsmittel unerlaubt in den Gerichtssaal reinkommen und man vielleicht die ganze Prozessgeschichte dann in YouTube anschauen kann.
Knapp 4 Minuten nur dauerte die Verlesung der Anklage, die Jörg Kachelmann weiterhin Vergewaltigung in einem schweren Fall vorwirft. Er habe zur Tat ein Messer als Waffe benutzt. Kachelmanns Verteidiger teilten danach mit, der Angeklagte werde zu den Tatvorwürfen schweigen. Nach der Anklageverlesung verließ das mutmaßliche Opfer den Gerichtssaal. Erst Mitte Oktober wolle sie wiederkommen, wenn sie als Zeugin geladen sei. Eine solche späte Aussage aber wollen die Verteidiger verhindern.
Ich sehe die Gefahr der Beeinflussung durch vorausgegangene Zeugenaussagen. Und ich sehe auch einen Eingriff in den geschützten Würdebereich der anderen Damen, die hier gehört werden sollen. Wir wissen noch gar nicht, ob es einen Grund dafür gibt, sie nach ihrem Liebesleben, sie nach ihrem Privatleben und dem des Herrn Kachelmann zu fragen.
Ob das mutmaßliche Opfer früher aussagen muss, will die Strafkammer am Mittwoch entscheiden. Der Kachelmann-Prozess läuft zäh an. Was Prozessbeobachter allerdings heute verwunderte, dass die Strafrichter keinen einzigen Grund in der heutigen mündlichen Verhandlung nannten, warum sie ihre Befangenheit abgelehnt haben. Das mag formal korrekt sein, interessiert hätte es trotzdem.
In Venezuela ist ein Flugzeug abgestürzt. Mindestens 21 der etwa 50 Menschen an Bord haben das Unglück schwer verletzt überlebt. Die Maschine stürzte kurz vor der Landung nahe der Stadt Puerto Ordaz ab, hier erste Fotos. Nach Angaben der Einsatzkräfte hat der Pilot offenbar die Kontrolle über die Maschine der staatlichen Airline Conviasa verloren. Das Flugzeug war auf der venezolanischen Insel Margarita gestartet. Die Eisschmelze in der Arktis war in diesem Sommer erneut besonders stark. Das berichteten Experten des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts und des Klimacampus der Universität Hamburg. Sie hatten von Grönland aus in den vergangenen Monaten aus der Luft Messungen vorgenommen.
Meeresforschung aus der Vogelperspektive. Mit einer elektromagnetischen Sonde messen Wissenschaftler des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts die Dicke des arktischen Meereises. In diesem Sommer ist das Eis deutlich dünner geworden und auch die Ausdehnung der Eisfläche ist wieder stark zurückgegangen. Das zeigen die Satellitendaten vom Klimacampus der Hamburger Universität. Bereits zum 4. Mal in Folge ist die Eisfläche rund um den Nordpol stärker geschrumpft, als die Forscher erwartet hatten.
In diesem Jahr ist das Eis in der Arktis wieder dramatisch zurückgegangen. Wir haben jetzt im August den zweitgeringsten Wert seit Beginn der Aufzeichnung zu verzeichnen.
Der Rückgang des Meereises ist Folge des Klimawandels, aber er beeinflusst das Klima auch. Die Luftströmungen ändern sich und damit auch die Windverhältnisse. Die Forscher erwarten mehr Nord-Süd-Winde.
Konkret bedeutet das hier für unsere Region, dass wir mehr Temperaturanomalien erwarten können. Zum Beispiel kältere Winter, wenn wir jetzt mehr Nordwinde haben.
Kältere Winter sind möglich, trotzdem wird es durch den Rückgang des Eises insgesamt wärmer. Ob das arktische Meereis im Sommer bald ganz verschwindet, können die Forscher noch nicht sagen. Darüber erhoffen sie sich Aufschluss vom Satelliten Kryosat. Der soll in Kürze aus 700 Kilometern Höhe neue Daten liefern. Der Satellit misst nicht nur die Ausdehnung, sondern auch die Eisdicke flächendeckend.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 14. September.
Über dem Nordmeer setzt sich ein Sturmtief fest. Es sorgt auch bei uns für wechselhaftes und im Norden für windiges Wetter. Im Südwesten wird es morgen noch mal etwas freundlicher. In der Nacht klart es gebietsweise auf, in der Nordhälfte kommt später jedoch von der Nordsee verbreitet kräftiger Regen auf. Am Tag im Norden und Osten zum Teil kräftige Regenfälle, in der Mitte regnet es nur hier und da, im Südwesten ist es trocken und mitunter auch freundlich. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden frisch bis stark, an der Nordsee und auf den Bergen, in der Nordhälfte Sturmböen. Heute Nacht 3 Grad an den Alpen und 14 Grad an der Nordsee. Am Tag 14 Grad im Vogtland und 23 Grad im Breisgau. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken, mal Regen, im Norden einzelne Gewitter und schwere Sturmböen. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter, einzelne Schauer, im Norden viel Wind. Ähnliches Wetter dann auch am Freitag.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Profildebatte in der Union, Fragen von Tom Buro an Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg. Außerdem Afghanistan vor der Wahl, die Angst der Frauen vor einer Rückkehr der Taliban.